Be now. Be loud. Wie nah bin ich an Jesus dran? Diese Frage habe ich vor einigen Monaten einmal gestellt bekommen. Und genau diese Frage möchte ich uns heute Morgen stellen. Wie nah bist du an Jesus dran? Und wenn wir uns einen Augenblick vorstellen, dass Jesus Christus leibhaftig unter uns ist und seinen Platz am Kreuz eingenommen hat, dann noch einmal die Frage, wie nah bist du an Jesus dran? Vielleicht sagst du, das stimmt schon, kommt hin, die Distanz, dort wo ich gerade sitze, bis zum Kreuz, passt schon. Vielleicht hast du aber auch das Bedürfnis, aufzustehen und näher zu kommen. Vielleicht sagst du dir aber auch, nee, im Augenblick ist es bei mir so, dass ich eigentlich den Raum verlassen müsste. Vielleicht zweifelst du auch darüber, im Augenblick darüber eine Antwort geben zu können, weil ganz grundsätzliche Fragen zwischen dir und Jesus noch gar nicht geklärt sind. Die Person Jesus von Nazareth vielleicht noch mit so vielen Fragezeichen für dich behaftet ist. Wie nah bin ich an Jesus dran? Ich bin ja als ein überaus spendabler Mensch bekannt. Für diejenigen unter euch, die das noch nicht wissen jetzt, ich bin sehr spendabel und das soll heute Morgen auch eine Fortsetzung nehmen. Ich lade euch alle ganz herzlich ein zu einem, man würde sagen neudeutsch, zu einem Event. Geschätzter Eintrittspreis, bei mir steht ja natürlich auch in der ersten Reihe, zu ca. 35, 40 Euro, kommt drauf an, ob ihr noch Schüler, Studenten oder Rentenermäßigung bekommt. Aber ich lade euch alle ein, heute Morgen. Einzige, was ihr mitbringen müsst, ist eure Vorstellungskraft. Deswegen würde ich euch bitten, einen kurzen Augenblick, ob ihr es macht oder nicht, sei dahingestellt, die Augen zu schließen und euch vorzustellen, dass wir uns alle mit einigen anderen Hunderten von Menschen an einer Schlucht befinden. Ich habe das angekündigt, bei mir steht er in der ersten Reihe. Das heißt, wir stehen unmittelbar am Abgrund einer Schlucht, die 100 Meter steil nach unten führt. Und das, was wir hören und sehen können, ist ein brodelnder Fluss. Uns gegenüber, Entfernung, was schätzt ihr, 30, 40 Meter, ist das andere Ende der Schlucht. Und wir fragen uns, oder ihr fragt euch, was soll jetzt hier abgehen? Aber dann entdecken wir ein Stahlseil, von unserer Seite bis zur gegenüberliegenden Seite gespannt. Und wir ahnen schon, und er lässt gar nicht lange auf sich warten, der Hauptakteur dieses Tages, dieses Events, ein Akrobat, konkret ein Seiltänzer. Er begrüßt uns kurz, greift dann zu seinem Instrument sozusagen, zu seiner Ballonstange, hebt sie hoch und ohne lange zu zögern fängt er an, mit der Ballonstange einen Schritt nach dem anderen zu machen. Wir halten den Atem an, beobachten alles, das Brodeln des Flusses unter uns, der steile Hang. Wir denken ohne Netz und doppelten Boden. Und er geht sicheren Schrittes, einen Schritt nach dem anderen. Und schneller als wir gucken können, hat er das andere Ufer erreicht. Er dreht um, kommt zurück und wir begrüßen ihn mit einem Applaus. Wow! Ohne Netz und doppelten Boden. Aber dann macht er etwas, wo wir schon genau hingucken und sagen, Mann, für ihn ist ja so wichtig, diese Ballonstange. Das heißt, wenn er in Schwanken kommt, dass er ausgleichen kann. Aber er legt diese Ballonstange beiseite und fängt wieder an, sicheren, zügigen Schrittes, einen Schritt alleine ausbalancierend mit den Armen auf dem Stahlseil, die 30 bis 40 Meter zurückzulegen, ohne zu zögern, ohne zu wanken, ohne zu schwanken. Wow, ein donnernder Applaus, ist ihm sicher. Und schnellen Schrittes kehrt er auch wieder zurück. Was jetzt aber kommt, lässt unser Atem geradezu stocken. Er greift nämlich zu einer Schubkarre, setzt diese Schubkarre zentimetergenau auf das Stahlseil und geht wieder genau sicheren Schrittes bis zum anderen Ufer. Mit der gleichen Geschwindigkeit, ohne zu schwanken, ohne irgendwas. Und unsere Begeisterung kennt nun mittlerweile keine Grenzen mehr. Man kann sehen, wie die einzelnen Besucher, auch wir untereinander mit ins Gespräch kommen und beobachte das jetzt gerade, wie Volker und Gisela miteinander sprechen und Volker voller Begeisterung Gisela ins Ohr spricht, Mann, wow, der kann alles, dem traue ich alles zu. Wow, und völlige Begeisterung, was Volker nicht ganz genau mitbekommen hat, dass unser Artist, unser Akrobat, unser Seiltänzer mittlerweile schon mit der Schubkarre wieder zurückgekommen ist, auf Volker zugegangen ist, freundlich seine Hand auf Volkers Schulter legt, ihn anguckt, bitte einsteigen. Was soll ich euch sagen? Ihr könnt es nicht sehen, ich schon. Bei Volker sind diese entspannten Gesichtszüge begleitet von der kann alles, wunderbar, der schafft das. So, wie soll ich sagen, Volker, so ein paar Zweifelsfalten kann man, wenn man genau hinguckt, schon bei dir erkennen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Geschwister, das ist es doch. Ein großer Unterschied in unserem Leben, und das muss nicht immer so wild und spektakulär hingehen wie bei dem Überschreiten einer Schlucht, ist ein großer Unterschied, ob ich aus dem ruhigen, abstrakten Raum jemandem zurufe, boah, der schafft alles, der kann alles, oder aber ob ich auf einmal irgendwie aus dem sicheren Raum, von der sicheren Kante eingeladen werde, auch mein Vertrauen, was ich ja gerade eben bekundet habe, auch umzusetzen. Wenn es drauf ankommt, wenn ich unmittelbar oder mittelbar betroffen bin, ähnlich wie in der Schriftlesung der Vater aus Markus 9, ich möchte nochmal den Vers 24 für uns vorlesen. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Und man spürt die innere Zerrissenheit, ja. Dieser Mann kannte Jesus, hatte gesehen, was Jesus kann, gar keine Frage. Aber jetzt aus diesem Raum heraus, sein Sohn von Anbeginn an krank, die Chance, dass sein Sohn gesund wird. Aber irgendwie kam es wohl auch ein Stück weit auf seinen Glauben an. Und so schreit er verzweifelt, ich glaube ja, hilf mir gegen meinen Unglauben oder hilf mir gegen meine Zweifel. Markus 9, Vers 24 betrifft uns auch in der einen oder anderen Weise. Übrigens, wenn ihr diesen Vers vergesst, spätestens 2020 wird er euch wieder begegnen. Ich habe nämlich gerade gestern erfahren, einige von euch auch. Die Jahreslosung 2020 wird keine andere sein als Markus 9, 24. Und auch da scheint ein gewisser Zweifel gewesen zu sein. Es gibt ja so ein Auswahlgremium, die zusammenkommen, um darüber zu befinden. Und im ersten Durchgang war es eine Pattsituation, ob genau dieser Vers das werden sollte. Und erst beim zweiten oder dritten Durchgang hat man gesagt, das wird die Jahreslosung 2020. Also spätestens dann, dieser Vers, spätestens dann, was wir heute Morgen miteinander teilen, nochmal im Gedächtnis. Zweifel. Ist ja nicht so, dass wir morgens aufstehen und sagen, worüber zweifle ich denn heute Morgen mal? So ist das eher nicht. Zweifel kommen und Zweifel sind da. Kaum jemand, der mir unangenehmer ist, der so eine Art Aura ausstrahlt, als wenn er über jeden Zweifel haben wäre. Keine Fragen, keine Zweifel. Ich glaube, das ist nicht authentisch. Ich glaube, das ist nicht ehrlich. Weil ich gehe davon aus, und das wäre die These 1 heute Morgen, Zweifel gehören zu meinem Leben und ich gehe weiter und sage, Zweifel gehören zu unserem Leben. Übrigens, habe mir gedacht, vielleicht keine schlechte Idee, mit Thesen heute Morgen durch die Predigt zu gehen, in Anlehnung an das Lutherjahr. Luther hat ja, genau, ich hoffe, jetzt enttäusche ich niemanden, zwar nie Thesen irgendwo angeschlagen, das hat er mit Sicherheit nicht, aber hat Thesen zur Disputation, zum Streitgespräch gestellt, um mit seiner Kirche ins Gespräch zu kommen über wichtige Dinge. Deswegen dachte ich mir, vielleicht keine schlechte Idee. Übrigens, weiß jemand von euch, wie viele Thesen Martin Luther zur Disputation gestellt hat? 95, genau. Wisst ihr in etwa, was euch heute Morgen erwartet? Wunderbar, genau. Glauben und Zweifel stehen einander gegenüber, erst einmal. Wenn man guckt, was sind die Kennzeichen von Zweifel, man kann man sehen, dass dieser Begriff aus dem Mittel- und Althochdeutschen kommt und so viel zu tun hat mit Bedenken oder einer schwankenden Ungewissheit. Die Frage, kann man nicht jemandem glauben? Und Volker hat uns da ja schon mitgenommen. Die Frage, ist das richtig, ist das falsch, was ich tue, was jemand anders mir sagt? Und ein anderer Begriff, den wir kennen wir alle, kommt aus dem Griechischen, liegt ziemlich dicht dran. Skepsis. Und Skepsis hat so drin liegend in der Definition etwas mit Erwägen, mit Prüfen. Und manchmal kommt genau dieser Begriff, glaube ich, auch ganz positiv daher. Wenn wir nämlich sagen, da scheint mir eine gesunde Portion Skepsis angebracht. An wen denkt ihr zuerst, wenn ihr die Bibel vor Augen habt und an eine Person denken soll, die so als typischer Zweifler oder Ungläubiger da steht? Kann eigentlich nur einer kommen. Wir haben mal den Test, Männer, am Mittwoch, 1. Februar diesen Jahres gemacht. Die meisten kamen auch auf Thomas, einige andere aber auch auf andere seltsame Weise. Der arme Kerl ist stigmatisiert durch die Kirchengeschichte, der ungläubige Thomas, heute ja oftmals noch so im Sprachgebrauch verwendet. Wenn ich nicht ganz neben der Spur gelesen habe, befindet sich dieser ungläubige Thomas in allerbester Gesellschaft. Seine gesamten Apostelkollegen und Jünger, die irgendwann auch mit Zweifel zu tun hatten. Unglauben. Und mir scheint das so, ich kann, egal wo ich die Bibel aufschlage und über Personen etwas erfahre, sehen, die hatten eine Herausforderung mit einem Zweifel. Buch Richter, Gideon, also Gott, soll ich jetzt Israel befreien? Könntest du nochmal, ihr wisst das vielleicht, mit Wolle und Tau, wer das nicht kennt, nachlesen, nochmal ein Zeichen. Und also ein Zeichen hätte ich nochmal gerne, weil ich zweifle noch ein bisschen. Mose wird von Gott beauftragt, zum Pharao Ägypten zu gehen, um ihm zu verklartüdeln, hör mal zu, mein Volk, freilassen, raus. Mose, also, soll ich der Richtige sein? Also, das gab einen richtigen Disput, das ist sehr interessant nachzulesen. Und mir scheint so, als wenn Mose mit seinen Zweifeln, ob er der Richtige sein soll, Gott auch ein Stück weit zur Weißglut gebracht hat. Bis dahin, dass er in die Tasche griff und sagte, also ich und meine rhetorischen Fähigkeiten, also nee. Gott wurde zornig, hat Mose aber seinen Bruder Aaron an die Seite gestellt. Und die beiden gingen los. Dann aber hat das ganze Dilemma ja erst richtig angefangen. Wir erinnern uns, Israel wird aus der Knechtschaft, aus der Versklavung Ägyptens geführt und ein Zweifel nach dem anderen, ein Murren nach dem anderen, sollte, also wenn das ein bisschen knapp beim Essen wurde, knapp mit dem Trinken, andere Einflüsse, sollten wir Gott vertrauen können? Und immer wieder gab es dieses Murren, eine enorme Herausforderung für Mose, für Gott und für uns. Markenzeichen der Bibel ist, wenn über Menschen berichtet wird, ganz ungeschminkt. Wir werden ja demnächst, kann ich schon ein bisschen Werbung für machen, eine Predigtserie haben, Glaubenshelden. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn Willi über diese Glaubenshelden predigt, auch weil die Bibel das so macht, ganz ungeschminkt auch über die Herausforderungen, über die Zweifel, über die Probleme berichtet. Ein Markenzeichen der Bibel, es wird ungeschminkt berichtet. These 2 überrascht euch vielleicht nicht. Die Bibel ist übervoll von Zweiflern und, der emanzipatorische Hinweis, Zusatz sei mir gestattet, Zweiflerinnen. Ihr könnt zwar sagen, ich habe da gar keine Frau genannt, aber ich könnte, wenn ich wollte. Tue ich nicht, aus Höflichkeit. Schon wieder eine Eigenschaft von mir. Das ist schön, ihr lernt mich also richtig kennen heute Morgen. Vielleicht ein wenig zumindest. Irgendwie, wenn wir verstehen, Zweifel und Glauben stehen gegeneinander über, dann tut das vielleicht gut, auch ein Stück weit Zweifel zu lösen. Also die Fragen, die damit einhergehen, und man fragt sich vielleicht, und ihr habt euch das auch im Alltag vielleicht gefragt, wie gehe ich diese Zweifel an? Was kann ich tun, um Fragen, die mich vielleicht plagen, beantwortet zu bekommen? Wissenschaft. Kann die Wissenschaft uns vielleicht helfen? Wissenschaft, ein Zeitgenosse, dessen Namen ich nicht mehr so ganz, ich komme nicht mehr drauf, aber der hat mal ganz simpel definiert, Wissenschaft ist eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Ganz einfach. Wissenschaft, eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Und wir könnten vielleicht in Anlehnung an das Thema heute Morgen, ohne Zweifel geht es nicht, definieren, Wissenschaft als eine Methode zur Beseitigung von Zweifeln. Dieser Zeitgenosse schiebt gleich ein Experiment hinterher, und zwar das bekannte oder auch nicht bekannte Kühlschrank-Coca-Cola-Experiment. Kennt das jemand von euch? Er erklärt und sagt, stell dir vor, du stehst hier, dort befindet sich der Kühlschrank und du vermutest, da ist eine Cola drin. Dann ist das bereits ein erster Ansatz von Wissenschaft, wenn ich hingehe, den Kühlschrank öffne und nachsehe. Und er sagt, ich sage jetzt nicht, dass das meine Meinung ist, aber er fährt sofort und sagt, und das ist der Unterschied zum Glauben. Der Theologe bleibt stehen, behauptet, in dem Kühlschrank ist eine Cola, das glaube ich, und macht nichts mehr. Und dann fährt er fort und sagt, dann gibt es noch eine dritte Spezie, die geht zum Kühlschrank, guckt nach, sieht, der Kühlschrank ist leer, behauptet trotzdem, da ist eine Cola drin. Das seien dann die Esoteriker. Wissenschaft nicht zu klein und Wissenschaft nicht zu groß machen, zu gucken, was kann Wissenschaft tatsächlich leisten. Wenn Jesus Christus im Zusammenhang mit der Auferstehung des Lazarus behauptet, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, dann ist die zukunftsgerichtete Zusage der Wissenschaft völlig entzogen. Da kann Wissenschaft keinen Beitrag zu leisten, ob diese zukunftsgerichtete Zusage von Jesus richtig ist. Aber beispielsweise die Frage, ob Jesus tatsächlich diese Worte gesprochen hat, da kann Wissenschaft sehr wohl einen Beitrag liefern, die historische Wissenschaft. Die Fragen und viele Zweifel, ist denn die Bibel so ganz richtig überliefert? Heißt also, ist das, was wir heute aufschlagen, überhaupt das, was mal niedergeschrieben wurde? Viele meinen ja immer noch, das sei so eine Art stille Post gewesen und das, was früher mal niedergeschrieben wurde, hätte nun wirklich oder umgekehrt nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute lesen. Auch da kann Wissenschaft ein vielleicht für viele dann auch sehr interessantes Ergebnis liefern. Was kann Wissenschaft, was kann Wissenschaft nicht? Für diejenigen, die sich fragen, wie genau ist denn die Bibel in den Beschreibungen, da kann auch Wissenschaft, zum Beispiel die Archäologie, auch sehr interessante Hinweise liefern. Ich würde mir wünschen, dass mein Freund Alexander Schick heute Morgen unter uns wäre. Ich erwähne seinen Namen, weil ich weiß, einige von euch kennen ihn auch. Und ich würde sagen, Alexander, übernimm mal bitte die nächsten 10 Minuten, berichte uns von den neuesten Ergebnissen von Ausgrabungen in Israel und wir würden die nächsten 2 Stunden an seinem Mund kleben. Würde ich euch versprechen. 2 Stunden, ohne dass uns langweilig wird. Über die neuesten Ausgrabungen, vielleicht nimmt er uns mit auf die Spuren von einem Tischendorf oder vielleicht in die Spuren der Rollen von Qumran. Er selbst ist nicht da, warum nicht? Weil ein fast tagesaktuelles Foto aus Israel, aus dem Norden Ammans, der Grabungsleiter dieser Stätte ist ein gewisser Dr. Collins und das spannende und insofern vielleicht wirklich noch spektakuläre Foto, was wir jetzt hier gemeinsam sehen, es ist zurzeit wohlgemerkt noch eine Vermutung, dass es sich hier bei dieser Ausgrabungsstelle um das biblische Sodom handeln könnte. These 3. Wissenschaft kann in bestimmten Bereichen zum Entzweifeln beitragen. Aber immer, dass wir sehen, was kann Wissenschaft leisten, in welchen Bereichen kann Wissenschaft überhaupt einen Beitrag liefern und wo nicht. Wir haken uns mal ganz kurz unter den Apostel Paulus, 2. Missionsreise. Wir begleiten ihn und einige seiner Freunde. Er kommt von Thessalonik und besucht eine sehr interessante Stadt. Warum interessant? Weil wir erfahren ein paar interessante Dinge von denen, um die es dort geht. Apostelgeschichte 17, ab Vers 10. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Das machte Paulus übrigens auf seinen Reisen regelmäßig. Diese aber waren edler als die in Thessalonik. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob sich dies so verhielte. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht weniger. Zwei, drei, wie ich finde, bemerkenswerte Dinge. Zum einen, sie nahmen bereitwillig das Wort auf. A, sollte man auch annehmen. Ich meine, wenn so jemand wie Paulus kommt, der Gelehrte schlechthin, und er erzählt einem etwas, dann sollte man das doch gefälligst aufnehmen. Aber ein zweiter Punkt kommt hinzu, und untersuchten täglich, ob die Schriften, ob sich dies so verhielte. Spannend. Was bedeutet das denn? Das bedeutet doch wohl, dass Paulus den Menschen in der Synagoge von Jesus berichtet hat, von dem, was Jesus gemacht hat, wie er gelebt hat, was er getan und vollbracht hat. Und die nun wiederum spiegelten in der Bibel, ohne Neues Testament, sprich also im Wesentlichen die fünf Bücher Mose, die Propheten, ob das im Einklang war. Denn die Juden hatten natürlich auch messianische Prophezeiungen, wie zum Beispiel im Prophetenbuch Jesaja. Das heißt, sie überprüften das, was Paulus ihnen sagte, mit dem, was in den Schriften stand. Und ich habe den Eindruck, als wenn uns hier dieser Begriff gesunde Skepsis wieder begleitet. Nichts Schlechtes. Ich bin fast davon überzeugt, dass Gott auch hier und heute und in unsere Zeit hinein sagt, Leute, egal wer da kommt, ob er sich noch so geschliffen und rhetorisch einwandfrei ausdrücken kann, ob er noch so gebildet ist, bitte guckt nach, ob diese Gedanken, die er euch dort bringt, auch im Einklang sind mit meinen Gedanken. Frederik Büchner, den Namen habe ich ausnahmsweise behalten, bringt es auf den Punkt, wenn er formuliert, Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens, sie halten ihn wach und in Bewegung. Ameisen in der Hose des Glaubens, sie halten ihn wach und in Bewegung. Das Bild finde ich nicht schlecht. Wir haben gesagt, wir stehen bestimmt nicht morgens auf und sagen, worüber wollen wir heute zweifeln. Aber jeder von uns weiß, das behaupte ich, wer da anders drauf ist, kann gerne nachher nochmal auf mich zukommen. Jeder von uns zweifelt irgendwann, kommt aus eher einer Situation heraus, und Volker hat uns da ganz wunderbar in den einleitenden Worten mitgenommen. So ist es doch. Und manchmal kommen Zweifel bei Menschen, wo wir das vielleicht überhaupt nicht vermutet hätten. Menschen, die im Rampenlicht stehen, vielleicht auch ein Pastor einer Gemeinde. Und von so einem Menschen berichtet wiederum ganz ungeschminkt das Neue Testament. Kein geringerer als Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, er, der Wegbereiter von Jesus, der ganz genau wusste, ich bin es nicht, die Leute haben ihn gefragt, ich bin es nicht, ich bereite den Weg für den Herrn. Als Jesus kam, sprach er ihn an, das Lamm Gottes, er taufte Jesus im Jordan. Und nun, er hat Zweifel, Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und ihn bewegt nochmal in dieser Situation die Frage aller Fragen. Und wie viel Demut muss jetzt dazugehören? Er kann sich nicht unmittelbar an Jesus wenden. Er muss sich seinen Schülern offenbaren und die beiden mit der Frage aller Fragen auf den Weg schicken zu Jesus. Lukas 7, Abvers 20. Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes lässt dich fragen, bist du der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus heilte gerade viele von ihren Krankheiten und Leiden. Den Blinden schenkte er das Augenlicht wieder. Deshalb antwortete er den Jüngern des Johannes, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gehört und gesehen habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Was hätte Jesus machen können? Was hätten wir vielleicht gemacht von einem Menschen, wo wir sagen, also wenn einer keine Zweifel hat, dann der. Hätten wir vielleicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen? Nein, alles hätte ich erwartet. Jesus hätte auch die Arme verschränken können und sagen können zu den Jüngern von Johannes, ich bin es, vielleicht leicht gereizt und sie zurückschicken. Aber was macht Jesus? Jesus nimmt sie mit in diese Situation voller Sanftmut und sagt, bitte, guckt, was passiert hier? Was könnt ihr gerade sehen? Blinde sehen, Lahme gehen, das Evangelium wird verkündet. Und damit, liebe Geschwister, nimmt er die Jünger mit in die Stellen aus dem Alten Testament, die auch einem Johannes natürlich bekannt waren. Das waren die Zeichen, die einhergehen sollten mit dem, der da kommen sollte, mit dem Messias, dem Gesalbten, dem Christus, dem Retter. Und mit diesen Worten schickt Jesus die Jünger wieder zu Johannes zurück. Ist uns nicht überliefert, wie Johannes darauf reagierte. Ich vermute aber, dass Johannes sagte, ja, ich habe es ja eigentlich schon gewusst. Aber der Restzweifel, der ist auch jetzt beseitigt. These 4, wir arbeiten uns langsam voran. Zweifeln, Skepsis mit Fragen und persönlichem Nachforschen festigt den Glauben und macht mündig. In der bekannten Hebräerstelle, Kapitel 1, Vers 1, gemäß der Luther-Übersetzung, heißt es, es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und da, liebe Freunde, vielleicht denkt ihr ähnlich wie ich, finde, das ist eine besondere Herausforderung in unserem Kulturkreis. Also auf der einen Seite hört man schon kaum jemanden noch sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe. Aber irgendwie schwingt das ganz oft mit und manchmal vielleicht auch bei uns, weil das schon eine Herausforderung ist, das auch mit dem zu rechnen, was ich nicht sehe, was ich nicht spüren kann, was ich erstmal so nicht wahrnehmen kann, aber was ja doch ganz klar da ist. Für mich eins der eingängigsten Beispiele, Radiowellen. Wir sind da auch im Augenblick förmlich durchwabert mit Radiowellen zum Beispiel, mit vielen anderen Dingen auch, die wir so nicht wahrnehmen können, aber die da sind. Es gibt definitiv einen Sender und es gibt, wenn wir dann einen Empfänger in Form eines Radios haben, nicht schlecht, wenn wir dieses Radio anstellen, noch besser und am besten, wenn wir auf Frequenz gehen und dann auch die Botschaft empfangen können. Radiowellen als eins von unendlich vielen Beispielen. Wir können sie nicht wahrnehmen, aber wir wissen natürlich alle, sie sind da und es gibt eine Botschaft. Gott erst einmal ist unsichtbar für uns. Vielleicht sollte ich eher sagen, er war unsichtbar für uns, weil Jesus Christus ist eher sichtbar geworden. Wenn Jesus Christus sagt zu den Zeitgenossen, mit denen er damals zu tun hatte, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater, so gilt es auch heute noch, wenn wir von Jesus Christus lesen, von seinen Eigenschaften, von seinem Plan, von der Art und Weise, was er getan hat, von dem, was er zugesprochen hat, was er zugesagt hat, dann sind das die Worte Gottes. Aber trotzdem schwierig manchmal, das zu glauben und damit zu rechnen, worin wir im Hebräer 1,1 aufgefordert waren, das, was wir nicht sehen. Aber These 5 deswegen, das Unsichtbare gehört ebenfalls zur Realität unseres Lebens und Halleluja, Gott ist in Christus sichtbar geworden. Auch das hat Volker eingangs gesagt, es gibt ja unterschiedliche Bereiche, in denen wir vielleicht anfangen zu zweifeln. Das kann mit unserem Glauben zu tun haben, das war schon eine Glaubensfrage von Johannes dem Täufer, aber oft mindestens oder vielleicht viel öfter sind es ja Zweifel im alltäglichen Leben, die uns beschäftigen, die uns eventuell sogar fast in die Verzweiflung treiben können. Ich erinnere an einen gewissen Asaf, Psalm 73, und dieser Asaf beginnt diesen 73. Psalm mit den Worten, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen. Das kann niemand bestreiten. Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt, fast hätte ich den Glauben aufgegeben. Und wenn man hineinliest in diesen 73. Psalm, dann merkt man, wie Asaf bewegt war, wie er hin und her gerissen wurde über die Lebensumstände, die er beobachtete. Menschen, die auf anderen rumtrampelten, stiegen immer weiter auf. Diese Ungerechtigkeit. Und er war fast am Verzweifeln. Er war fast am Verzweifeln. Und so sehr scheinen mir die Lebensumstände damals zu heute sich gar nicht so zu unterscheiden. Ich fordere uns auf, auch in Anlehnung an das, was wir in der Bibel lesen, verstecken wir unsere Zweifel nicht. verstecken wir unsere Zweifel nicht, nicht vor uns selbst, nicht in der Gemeinde und ich sage auch das mal so, auch nicht von den Menschen, die, wie wir das jetzt vielleicht formulieren würden, die noch auf der Suche sind, für die noch viele Fragen ungeklärt sind. Wie viel einladender ist es, in einen Kreis zu kommen, wo ich merke, da ist auch noch nicht alles geklärt, da ist eine Vitalität, da sind Fragen erlaubt, da sind Zweifel erlaubt. Ich denke nicht umsonst, dass Gott an so vielen Stellen Menschen zu Wort kommen lässt, die Zweifel hatten. Das soll uns was sagen. Und wenn wir zweifeln, wenn wir der Verzweiflung nahe sind, wenn wir ähnlich wie Asaf, und ich glaube bildlich gesprochen, Asaf Gott seine Zweifel vor die Füße geschmissen hat, ihm vielleicht sogar gegen die Brust getrommelt hat, all das hält unser wunderbarer Gott aus, ohne Frage. Aber was sich Gott wünscht, ist, dass wir immer mit ihm, und nie gegen ihn zweifeln, immer mit Gott. Das ist in Ordnung. These 6. Zweifeln wir mit und nicht gegen Gott und gehen wir offen mit unseren Zweifeln um. Spannende Frage. Was bringt uns die Zukunft? Hatte ich vorhin schon gesagt, Wissenschaft dazu befragen, eher fragil. Es gibt kein wissenschaftliches Modell, das uns Auskunft darüber geben könnte, was die Zukunft uns bringt. Zukunft, unsere Stadt Kiel betreffend, 26. Februar 2018, wird man mit den Bauarbeiten zum Holstenfleet, zum kleinen Kielkanal bereits begonnen haben. Kann man sagen, na gut, die CDU ist in der letzten Ratsfraktion mit ihrem Antrag gescheitert, sieht also nicht schlecht aus, also je nachdem, ob man Befürworter oder Gegner ist, dass sich da was tut. Wie wird es mit mir aussehen? Werde ich noch leben in einem Jahr? Wie wird die Weltsituation aussehen? Fragen über Fragen, im Zeithorizont ein Jahr, letztendlich sogar in der Frage am nächsten Tag. Was wird sein? Und manchmal, ich weiß nicht, wie euch das ergangen ist, wie ihr manchmal mit Dingen umgeht oder auch im Gespräch mit anderen, manchmal habe ich so den Eindruck, so eine Art Uniformitätsprinzip für die Zukunft soll heißen, war bisher nicht schlecht. Geht auch jetzt, wird schon irgendwie laufen. Manchmal läuft das ja so, wenn wir Prognosen anstellen sollen. Ich sage euch, und ihr lernt mich jetzt noch ein bisschen besser kennen, müsst das selbst jeder, der hier ist, für sich selbst entscheiden, wie er mit der Zukunft umgeht. Ich möchte, was die Zukunft anbetrifft, mich jemandem anvertrauen, der es ehrlich meint. Wie viele Dinge gehen in der Zukunft gerichtet kaputt, weil jemand es gar nicht ehrlich gemeint hat. Ich möchte mich jemandem anvertrauen, der nicht nach einer Woche sagt, stimmt, habe ich vergessen. Ich möchte mich jemandem anvertrauen, der zukunftsgerichtet auch in der Lage ist, das einzuhalten, was er versprochen hat. Also nicht nach 2 Wochen, wollte ich eigentlich, aber das Geld ist mir ausgegangen. Und ich möchte mich jemandem anvertrauen, was die Zukunft anbetrifft, der den Überblick hat. Kurzum, diejenigen unter euch, die sind natürlich alle, die mitgedacht haben, klar. Ich möchte, was die Zukunft anbetrifft, mich ganz fest und ohne Zweifel an Gott halten. Denn er ist es, der die Lüge nicht kennt, der treu ist und seine Zusagen hält, der immer und zu jeder Zeit in der Lage ist, das, was er versprochen hat, auch einzuhalten. Und er ist es, der völlig losgelöst von Zeit und Raum den Überblick hat. Deswegen meine These 6, würde mich freuen, wenn viele damit einstimmen, und die These 7 ist es natürlich, mit Gott in die Zukunft, ohne Zweifel. Jetzt komme ich allerdings ein bisschen in Zweifel, wenn ich diese These lese, ob ich die gut formuliert habe. Da kann man wirklich drüber, also das, was ich sagen wollte, und ich hoffe, das ist angekommen, das, was die Zukunft anbetrifft, dass ich ganz dicht bei Gott sein möchte. Das soll bei mir möglichst kein Zweifel sein. Also so ist es gemeint gewesen. Schlecht formuliert. Manchmal, liebe Geschwister, scheint es mir gut und richtig zu sein, wenn ich ins Zweifeln komme. Und zwar insbesondere, wenn gewisse Fragen ausgelöst werden und wenn ich diese Fragen rechtzeitig stelle. Rechtzeitig. Treffen sich 2 Schlangen, fragt die eine die andere, Du sag mal, sind wir eigentlich giftig? Daraufhin fragt die andere überrascht zurück, warum fragst du? Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen. Fragen rechtzeitig zu stellen, wenn man in Zweifeln kommt. Ich denke, es ist gut und man kann dankbar sein, wenn das schon passiert ist, wenn ich beispielsweise mit einem Gottesbild unterwegs war oder noch bin, was von der Tradition her geprägt ist, ein lieblicher, ein lieber Gott mit dem langen Bart, der so wenig zu tun hat mit dem Gott der Bibel. Ich denke, das ist gut, wenn wir darüber in Zweifeln gekommen sind oder darüber selbst in Zweifeln kommen oder wenn andere Menschen in einer demütigen Art und Weise Zweifel gesät haben. Wie sehr hätte sich Jesus gefreut in den so vielen Gesprächen mit den Pharisäern, wenn die Pharisäer es zugelassen hätten, an ihrem selbst aufgebauten System doch mal Zweifel herankommen zu lassen. Ja? Aber was sehen wir, was lesen wir in aller Regel dort? Alles schön hoch, auf Hochglanz poliert, alles wunderbar auf Hochglanz poliert, bloß keine Kratzer rankommen lassen. Und irgendwie denke ich, dass dieser Gedanke auch in unsere Zeit hineinspielt, dass Gott in gewissen Situationen bei uns persönlich oder auch bei uns von uns selbst nach Menschengedanken aufgebauten Systemen es sich sehr wohl wünscht, wenn wir darüber mal ins Zweifeln kommen. Deswegen These 8 und wir nähern uns langsam dem Schluss. Also einige machen jetzt schon mit Taschenrechner, 95 minus 8. Ja. These 8, gelegentlich Zweifel zulassen und auch sehen. So zu verstehen, wie ich das eben gerade versucht habe, deutlich zu machen. Im Mittelpunkt, ich sage, denn im Mittelpunkt steht er, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der gekreuzigte und wieder auferstandene Jesus Christus. Er, der nicht in erster Linie unser Vorbild sein möchte. Er, der nicht in erster Linie unser Lehrer sein möchte. Jesus Christus möchte mein, möchte dein persönlicher Retter sein. Jesus Christus möchte dein und mein persönlicher Retter sein. Und so haben sich jetzt die ersten Christen mit dem christlichen Symbol des Fisches auch damals schon zugerufen, manchmal lautlos einfach mit dem Symbol, mit dem Ichthys, dem griechischen Fisch, Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter. Einige von euch haben sich vielleicht schon gefragt, wann kommt er nun endlich? Jetzt. Jetzt. Kann ich euch nicht ersparen, kann ich uns nicht ersparen? Es gibt ihn. Ich nenne ihn mal so, diesen perfiden Zweifelseher. Diesen perfiden Zweifelseher, der vielleicht Volker anspricht und sagt, sollte Gott gesagt haben, also das gibt bestimmt andere Wege über die Schlucht. Willst du dich wirklich dem ausliefern? Und im Übrigen, hat er überhaupt einen Preis verlangt für das kostenlos? Das riecht schon. Geschenke? Wie? Das muss einen Haken haben. Also, ich will mal sagen, ihr wisst, von wem ich spreche, der kommt nicht so offensichtlich her wie im Namenzug einer uns allen bekannten Restaurantkette. Wisst wahrscheinlich, welche ich meine. Und das darf dann auch mal vielleicht gesagt werden, einen bescheuerten Namen kann man wahrscheinlich für eine Restaurantkette gar nicht wählen. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Satan, von dem die Bibel spricht und von dem Gott uns auch nicht im Ungewissen lässt, viel perfider dahinter kommt. Daherkommt, mit diesen Fragen, die uns vom Weg, vom rettenden Weg von Jesus Christus abbringen sollen. Sollte Gott gesagt haben, sollte er es wirklich so gemeint haben. Ja, und auch darauf haben vielleicht einige gewartet, hoffentlich alle. Wie können wir uns gegen diesen perfiden Zweifelseher schützen? Wir halten uns ganz fest, ganz nah an ihm. Wir wollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen. Wir wollen Gemeinschaft haben mit den Heiligen. Ich übersetze mit den Christen, mit der Gemeinde, mit der Gemeinschaft. Wir wollen uns an Gottes Wort, an der Bibel halten und wir wollen im Gebet bleiben. das alles nicht in homöopathischen Dosen, sondern intensiv, weil es uns am Herzen liegt, weil Gott uns am Herzen liegt. Und dann, und damit schließe ich, was die Thesen anbetrifft, ab, die These 9, im heiligen Dreiklang, so nenne ich das, Gebet, Bibel, Gemeinschaft, kann uns der Zweifelseher nicht aus der Bahn werfen. Unmöglich. Die Zusage haben wir. Einige von euch erinnern sich. Ich habe eingangs gefragt, wie nah bist du an Jesus? Vielleicht hätte ich besser fragen sollen, wie nah ist Jesus bei dir? Denn das, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ist so, dass völlig unabhängig, wie du dich jetzt gerade fühlst, wie du heute Morgen hier reingekommen bist, ob in einem Zustand, wo du gerade meinst, dass die Welt über dir zusammenbricht, weil alles einfach am Boden liegt, ob Ehe, Familie, Job, Gesundheit, oder ob es dir gerade blenden geht, ein Karrieresprung nach dem anderen, du gesund bist, Familie blüht. Völlig unabhängig davon, sagt Jesus Christus, sagt die Bibel uns, sagt die Bibel und sagt Gott jedem von uns zu, der im Sinne des Neuen Testaments wiedergeboren ist. Ich bin in dir. Jesus Christus ist in uns. Und das wünsche ich jedem von uns von Herzen, dass wir das nie in Zweifel ziehen. Jesus Christus ist in uns.